Spannend, informativ und kurzweilig. Hier sind eure Vögel-News, präsentiert von Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
Herzlich willkommen zu Vögel-News. Ich bin Dr. Nina Krüger, die Chefredakteurin. Bei mir ist Fabian Kaschinski und ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ganz herzlich zu unserem Neuigkeiten, wissenschaftliche Erkenntnisse und allgemeinen Nachrichten aus der Vögelwelt-Podcast, Teil unserer Podcast-Reihe Vogelstimmen. Fabian, der Herbst ist da. Musstest du heute Morgen auch schon Scheiben kratzen?
Da ich praktischerweise im Homeoffice sitze, nicht, nee.
Für mich war allerdings heute tatsächlich der erste Tag offiziell in diesem Herbst, wenige Tage nach Herbstanfang, an dem ich morgens schon das Eis von den Scheiben kratzen musste. Es wird also ordentlich kalt, der Vogelzug ist in vollem Gange und wir haben ein paar spannende Nachrichten. Bevor wir damit anfangen, möchte ich aber natürlich unsere neueste Ausgabe des Magazins anpreisen. Und das ist auch schon die Ausgabe 6, offiziell die letzte Ausgabe im Jahr 2025. Keine Sorge, es erscheint aber vor Weihnachten natürlich die 1 2026. Bis dahin können Sie sich aber an den vielen, vielen tollen Artikeln der Ausgabe 6 erfreuen. Wir werden einen Specht auf dem Cover haben und Sie dürfen selber nach Lektüre unseres Bestimmungsartikels Grau- und Grünspecht entscheiden, ob es ein Grau- oder ein Grünspecht ist, den wir vorne auf dem Titel sehen. Dazu haben wir natürlich den zweiten Teil unserer Bestimmungsreihe Pieper und zwar die weniger bekannten, eher seltenen Pieperarten. Wir begleiten den Vogelzug am Darß. Wir haben eine wundervolle Fotostrecke über Wartvögel auf Nahrungssuche. Wir besuchen das Naturschutzgebiet Wümmewiesen. Wir haben was ganz Besonderes und zwar leuzistische Schleiereulen. Und wir stellen die Kandidaten für die Wahl des Vogels des Jahres 2026 vor. Da sind einige ganz spannende dabei. Interessanterweise dieses Mal nur ein Vertreter der stark bedrohten Vögel Deutschlands. Und zwar das Rebhuhn. Mein heimlicher Favorit, aber Sie dürfen bis zum 9. Oktober noch selber entscheiden, welches Ihr Favorit ist und hoffentlich fleißig mit abstimmen. Dazu haben wir natürlich noch viele weitere spannende Artikel in unserem Heft und unserem neuen, das am 7. Oktober erscheint, also zwei Tage vor dem 9. Weil unser aktuelles Heft aber so vollgepackt ist mit Nachrichten, überraschen wir Sie heute mit zwei Nachrichten, die Sie nicht in unserem aktuellen Heft finden werden. Dazu finden Sie aber noch ein paar Sachen, die wir hier nicht erwähnt haben. Fabian, normalerweise fängst du, glaube ich, an mit den Nachrichten. Heute fange ich mal wieder an. Und zwar habe ich was ganz Spannendes über Faunfedern gelernt im aktuellen Heft. Wusstest du, dass Faunfedern wie Laser funktionieren können?
Nee, das ist mir ganz neu.
Das war mir auch absolut neu. Faunmännchen können ja dieses ganz beeindruckende Federrad aufstellen, das dann die sogenannten Faunaugen zeigt, ne? Diese langen Federn mit den grün, blau, golden, schimmernden Augen am Ende. Ganz wunderschön, meine Kinder sammeln die Federn sehr gerne, wenn wir mal irgendwo sind, wo Pfaue laufen. Wir hatten tatsächlich dieses Jahr sogar einen ausgebüxten Pfau im Garten zu Besuch. Und Forschende haben jetzt herausgefunden, dass diese wunderschönen Pfauenaugen auf den Federn ganz besondere Mikrostrukturen aufweisen, die das Licht auf eine bestimmte Art und Weise reflektieren können, sodass laserartige Lichtstrahlen entstehen. Ich weiß nicht genau, ob du weißt, was Laser sind. Ich wusste es nicht mehr so ganz genau. Ich musste mir das erst wieder ins Gedächtnis rufen. Ich habe das zwar irgendwann mal im Physikgrundstudium gehört, aber auch dann direkt wieder vergessen.
Ja, das Erste, was mir da einfällt, sind diese Laserpointer, die man für Katzen benutzt, dieser rote Lichtstrahl. Daran denke ich, wenn ich das Wort Laser höre.
Genau, also Laser sind gebündelte Lichtstrahlen mit Lichtwellen, die alle die gleiche Wellenlänge aufweisen. Und die lassen sich durch verschiedene Spiegeltechniken so intensivieren, dass man damit eben beispielsweise über große Strecken hinweg leuchten kann, aber eben auch, wenn sie sehr stark gebündelt sind und sehr hohe Intensität aufweisen, Löcher irgendwo reinbrennen kann, Sachen schneiden kann, Operationen durchführen. Also Laser werden ja für viele, viele Dinge eingesetzt, unter anderem eben auch bei der Datenübermittlung. Und dafür könnten diese Federn gut sein, nämlich zur Kommunikation zwischen den Pfauen. Ob das wirklich so ist, weiß man noch nicht. Denn die Untersuchungen, die die Wissenschaftler gemacht haben, sind etwas, sagen wir, praxis- bzw. naturfremd gewesen. Sie haben, bevor sie das Ganze untersucht und getestet haben, die Pfauenaugen auch noch in einen bestimmten Farbstoff getaucht und dann eben festgestellt, wenn man diese mit Licht bestrahlt, dass dann Lichtstrahlen, die die gleiche Wellenlänge haben, reflektiert werden. Wozu das genau dient und ob das in der Natur tatsächlich auch so passiert, weiß man nicht. Es ist auf jeden Fall ganz faszinierend, dass Pfauenfedern diese besondere Fähigkeit haben. Vielleicht kann man das ja auch einfach für irgendwas Spannendes nutzen in irgendeiner biotechnologischen Anwendung. Das weiß man jetzt noch nicht. Das kann ich mir jetzt momentan auch nicht vorstellen. Es ist auf jeden Fall spannend, was die Natur da für interessante Strukturen hervorgebracht hat.
Glaubt man ja gar nicht, dass das mit irgendwelchen Federn sowas überhaupt möglich ist.
Nee, das hätte ich auch vorher nicht vermutet, aber es scheint so zu sein. Wer noch mehr darüber erfahren möchte, liest den ganzen Bericht bei uns auf der Nachrichtenseite und noch viele andere spannende Nachrichten dazu. Fabian, du hast uns auch was mitgebracht.
Ich habe uns auch was mitgebracht und zwar geht es um headbangende Kakadus. Vielleicht weißt du, was ich meine, wenn man diese mal an diese Videos denkt, die man zum Beispiel auf YouTube sieht von Kakadus, meistens in Einzelhaltung in irgendwelchen Haushalten, die da ihre lustigen Bewegungen durchführen. Sieht für uns lustig aus. Ob das für die Vögel wirklich so lustig ist, sei mal dahingestellt.
Ja, man muss da leider immer so ein bisschen an Hospitalismus denken, also an diese zwanghaft ausgeführten Bewegungen, die sich Tiere oder eben auch leider Menschen aneignen, wenn sie in sehr reizarmer Umgebung gehalten werden oder sich aufhalten müssen, um ihr Nervensystem irgendwie noch zu stimulieren, um vielleicht nicht komplett dem Wahnsinn anheimzufallen.
Aber ich glaube, da denken viele Leute gar nicht dran, die sich diese Videos anschauen, denn die erreichen im Internet wirklich erstaunlich hohe Klickzahlen und haben auch einen wirklich hohen Beliebtheitsgrad. Also danach wird wohl auch bewusst des Öfteren mal gesucht. Doch jetzt haben Forschende tatsächlich herausgefunden, dass diese Papageien noch mehr Tanzvarianten auf Lager haben als das typische Kopfwackeln, was man so kennt. Insgesamt zählten die Forscher über 30 unterschiedliche rhythmische Bewegungen, von denen 17 zuvor noch gar nicht dokumentiert worden sind. Das Forscherteam hat dazu 45 Videoclips analysiert, die in verschiedenen sozialen Netzwerken kursieren. Man wird da noch viel, viel mehr finden als nur diese 45, aber die waren eben die Datengrundlage. Unter anderem waren darin Goffin-, Gelbhauben- und Weißhauben-Kakadus zu sehen. Also man sieht, es zieht sich durch eine ganze Bandbreite von Vogelarten. Ergänzt wurden die Untersuchungen dann noch durch Verhaltensbeobachtungen in einem australischen Zoo. Auch da scheinen die Tiere das mitunter wohl zu machen. Für die Forschergruppe bildet das Tanzen eine eigenständige Verhaltensweise der Vögel ab. Sie bezeichnen es als abgeänderte Balzbewegungen, die sich vor allem bei oft alleingehaltenen Vögeln zeigen und die sind wohl dann an ihre Halter gerichtet, statt an Artgenossen. Ich persönlich finde, das klingt ziemlich traurig. Also wenn man Vögel mal so in freier Natur beobachten kann, wie die sich da untereinander verhalten und wie sozial die eigentlich sind und man dann sowas hier hört, das macht einen doch nachdenklich.
Ja, das ist tatsächlich etwas, was man etwas schwierig verdaut, etwas schwer im Magen liegt, wenn man darüber nachdenkt, dass die Vögel eigentlich ein ganz ausgeprägtes Sozialverhalten haben, dass sie dann ausschließlich an ihren Besitzer richten können. Ich weiß, da gibt es auch viele Videos, wo Menschen mit den Vögeln zusammen diese Bewegungen machen oder die Vögel die Menschen nachahmen oder umgekehrt. Das mag denen dann möglicherweise noch etwas Stimulation geben. Man darf aber nicht vergessen, diese Vögel werden teilweise sehr alt. Die müssen sehr lange in Gefangenschaft leben, wenn man sie denn in Gefangenschaft hält, unter diesen Einzelhaftbedingungen. Dabei will ich nicht sagen, dass ich generell gegen das Halten von Tieren oder von Vögeln bin. In keiner Weise. Da hat es auch sehr viele gute Beispiele und es bringt auch sehr viel Gutes, unter anderem für den Artenschutz. Aber wenn, dann bitte doch in sehr naturnahen Gegebenheiten, wo sich die Vögel nicht solche Verhaltensweisen antrainieren müssen, um sich ja selber zu stimulieren oder um ihre eigene normale, ihr eigenes normales Verhalten in irgendeiner Form zu imitieren. Das findet man immer etwas schwierig. Jetzt von tanzenden Kakadus zu singenden Amseln. Bist du schon mal in der Disco gewesen und hast versucht, dich da zu unterhalten mit irgendjemandem?
Es ist nicht möglich.
Genau, also es gibt zwei Varianten, die man dann annehmen kann. Entweder versucht man über den Lärm irgendwie hinweg zu schreien und den anderen auf sich aufmerksam zu machen oder dem anderen das zu vermitteln, was man ihm vermitteln möchte. Das kann klappen, muss aber nicht, je nach Lautstärke, je nach Umgebung, weil es ist ja nicht nur die Musik, die oft laut ist, sondern es reden auch noch viele andere Leute, singen mit und so weiter. Oder man kann sich mit Händen und Füßen sozusagen unterhalten und versuchen, dem anderen so klar zu machen, was man von ihm möchte. Oder man kann sich der Augen bedienen. Und dafür gibt es auch in der Tierwelt ein ganz spannendes Beispiel. Und zwar lebt die Wasseramsel ja an mehr oder weniger reißenden Flüssen. Das heißt, in einer relativ lauten Umgebung, in der nicht nur Wasserrauschen, sondern auch Plätschern zu hören ist. Insbesondere bei Regenfällen, wo man dann nicht nur das Regenwasser hört, sondern auch die Flüsse, an denen sie leben, möglicherweise, oder Bächlein, an denen sie leben, möglicherweise noch sehr anschwellen und noch lautere Geräusche von sich geben. Und da kann es für diese Wasseramseln sehr schwierig werden, sich überhaupt verständlich zu machen. Denn über den Lärm sozusagen hinweg zu singen, um Sexualpartner anzulocken oder Reviere zu verteidigen oder in irgendeiner anderen Form zu kommunizieren, ist mitunter nicht möglich. Aber diese Wasseramseln haben ein ganz entscheidendes weiteres Merkmal. Und zwar haben sie weiße Augenlider. Wie man weiß, wenn man die Wasseramsel schon mal gesehen hat, das ist ein sehr hübscher, kleiner, vorwiegend brauner Vogel mit einem weißen Brustlatz und eben weißen Augenlidern. Jetzt haben Forschende des Max-Planck-Instituts für biologische Intelligenz herausgefunden, dass Wasseramseln, insbesondere wenn andere Wasseramseln zugegen sind und die Umgebung sehr laut ist, vorwiegend ihre Augenlider zur Kommunikation einsetzen. Dabei reduzieren sie sogar die Lautstärke ihres Gesangs. Sie singen weiterhin ein bisschen weiter, aber viel, viel leiser, als sie das tun würden, wenn sie versuchen würden, über den Gesang zu kommunizieren, beziehungsweise wenn sie versuchen würden, die Laute im Umgebung zu übertönen, und setzen vor allen Dingen auf Kommunikation durch häufiges Blinzeln mit den Augen und das heißt häufiges Präsentieren der weißen Augenlider. Das steht im starken Kontrast dazu, wie sich die Wasseramseln verhalten, wenn sie alleine sind, beziehungsweise wenn keine anderen Wasseramseln zugegen sind. Dann singen sie nämlich eher lauter, weil dann singen sie entweder für sich selber oder für Artgenossen, die sie gerade nicht wahrnehmen können. Und da versuchen sie eher, die Umgebungsgeräusche zu übertönen, als über visuelle Signale zu kommunizieren. Interessant ist dabei, dass die Wasseramseln eben die Kommunikationswege variieren können und die nicht einzig und allein Lautstärke abhängig sind. Das heißt, sie fangen nicht einfach an, vermehrt mit den Augen zu blinzeln, wenn ihre Umgebung besonders laut ist, sondern sie passen das auch an die Anwesenheit von Artgenossen an. Also das heißt, wenn jemand da ist, mit dem sie sich quasi unterhalten können, dann zeigen sie diese visuellen Merkmale oder diese visuelle Kommunikation. Und wenn niemand da ist, dann singen sie einfach weiter. Das ist ja in etwa so, als wenn wir in der Disco mit jemandem flirten über die Augen. Wenn keiner da ist, macht das ja wenig Sinn, mit den Wimpern zu plinkern. Macht allerdings auch nicht so viel Sinn, dann über den Lärm hinweg zu schreien, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, dass die Wasseramsel das an ihre Umgebung und das Vorhandensein von Artgenossen anpassen kann. Das sind übrigens auch wirklich sehr hübsche Vögel, die ich schon öfter mal in Schottland beobachten durfte. Bin ich ja schon ein paar Mal gewesen. Ich höre Musik im Hintergrund. Kommt die von dir?
Das ist mein Telefon.
Achso, okay.
Hört hoffentlich gleich wieder auf.
Okay, wunderbar. Musst du rausfiltern. Genau.
So. Sehr ausdauernd.
Warte, bis es vorbei ist, dann können wir gleich weitermachen mit deinem.
Ich bringe das Festnetz mal eben in die Küche, damit uns das nicht nochmal stört.
Okay, alles klar. Okay, also kommen wir zu deinem Galapagos-Archipel. Jetzt haben wir keine Überleitung.
Macht nichts.
Kommen wir einfach zur nächsten Meldung. Manchmal hat man auch einfach keine Überleitung. Manchmal muss man auch echt abrupten Cut machen. Wir haben jetzt über Lasershows, headbangende Kakadus und singende Amseln gehört.
Eigentlich jetzt, könnte man das Disco-Thema schön fortführen, ne? Mit ja. Laser und
Tanzen. Ich wollte gerade sagen, tatsächlich haben wir hier richtiges Disco-Flair, Feeling, Disco-Feeling. Mit mehr oder weniger schönen Nachrichten, aber jetzt kommen wir hoffentlich zu was Schönem, Fabian? Ja. Was Schönes oder was nicht so Schönes?
Kommt drauf an, wie es man sieht. Also wir kommen zu einem Thema, das jetzt nicht unbedingt nur vögelspezifisch ist, sondern deutlich weitreichender, aber dennoch sehr passend für diesen Podcast, wie ich finde. Wenn man von großen Echsen, Riesenschildkröten und unterschiedlichen Finken hört, werden die meisten wahrscheinlich an die Galapagos-Inseln denken. Mhm. Aber tatsächlich ist das eine Auflistung von Arten, die in Makaronesien lebten oder dort immer noch existieren.
Wo?
In Makaronesien. Jetzt muss man das Ganze definieren. Das meint im Prinzip die Inseln der Kanaren, Azoren, Kapverden und Madeira. Also es ist ein großes Gebiet, was
das ist ja gigantisch.
Was der Begriff Makaronesien abdeckt. In diesem Gebiet konnte die Evolution relativ unbeeinträchtigt wirken und brachte zahlreiche verschiedene Spezies hervor. Leider starben aber viele dieser Arten in den vergangenen Jahrhunderten aus, wie eine Studie nun herausgefunden hat.
Lass mich raten, warum der Mensch ist da wieder zwischengefunkt.
Selbstverständlich. Die Arbeitsgruppe hat alle Erkenntnisse zu den ausgestorbenen Tier- und Pflanzenarten zusammengetragen, die bislang bekannt sind. Und ermittelte dabei insgesamt 220 Aussterbeereignisse, die mindestens 3,1% der bekannten endemischen Arten dieser Region betreffen. Also schon eine ganze Menge, wie ich finde. 3% ist schon viel. Prozentual am stärksten betroffen sind, wie irgendwie gefühlt, sehr oft die Vögel. Bei denen ist nämlich über die Hälfte aller bislang bekannten endemischen Arten verschwunden. Ebenfalls ausgestorben sind 111 Landschneckenarten, dazu 15 Reptilienarten, also eine ganze Bandbreite an Tieren. Die Verluste bei Pflanzen hingegen sind geringer, bei Pilzen und Flechten gar nicht feststellbar. Das kann allerdings auch einfach an der schlechten Beleglage aus früheren Jahrhunderten liegen. Insofern muss man vorsichtig sein, wenn man diese Erkenntnisse bewertet. Jetzt kommen wir schon zu dem, was du gesagt hast. Natürlich hat der Mensch seine Finger im Spiel gehabt, denn mindestens die Hälfte all dieser Ausrottungen fand statt, nachdem die Spanier und Portugiesen die Inseln für sich entdeckt und besiedelt haben. Auch dazu beigetragen hat, dass die Menschen zahlreiche Tiere wie Schweine, Ziegen und Ratten und Katzen mitgebracht haben, die gerade für Reptilien und flugunfähige Vögel natürlich eine Katastrophe sind. Aber ich meine, damit erzählen wir hier nichts Neues. Dieses Thema mit der Inselbesiedlung und dann der Ausrottung von Tieren, das haben wir nicht zum allerersten Mal hier in diesem Podcast.
Das zieht sich hier natürlich wie ein grüner Faden oder roter Faden, wie man es auch immer sehen möchte, durch.
Das ist schon ziemlich bitter. Aber bei all diesen schlechten Nachrichten muss man trotzdem sagen, dass Makaronesien immer noch eine große Vielfalt an Arten aufweist. Also wir haben ja ein wirklich höchst schützenswertes Gebiet. Insofern lohnt es sich, finde ich, darüber mal zu berichten, damit die Leute überhaupt mal was davon gehört haben. Denn wie man ja so schön sagt, nur was man kennt, das kann man auch schützen. Und das fängt im Kleinen bei uns zu Hause an und endet dann eben in so großen Gebieten wie Makaronesien, um die man sich kümmern muss, wenn wir uns das große Ganze irgendwie erhalten wollen.
Wir haben im aktuellen Heft zumindest einen Artikel über eine Insel aus Makaronesien, nämlich Fuerteventura. Da kann man sich schon mal informieren, welche speziellen Arten es dort zu sehen gibt. Auch wenn wir jetzt natürlich angeklagt haben, dass der Mensch da hauptsächlich für verantwortlich zeichnet, dass viele Arten sich entweder schon im Jenseits, also als ausgestorben betrachtet werden müssen, ist es dennoch so, dass wir natürlich, wenn wir etwas schützen wollen, es am besten auch kennen sollten. Und vielleicht ist die eine oder andere Art ja auch wirklich zum letzten Mal zu sehen. Wie dem auch sei, besuchen Sie Fuerteventura. Wir geben Ihnen schon mal ein paar Tipps dafür. Lanzarote hatten wir auch vor nicht allzu langer Zeit im Heft. Und natürlich ist es so, dass Vögel ganz besonders häufig von diesen Ereignissen betroffen sind, weil sie auch extrem viele Nischen besetzen. Vögel sind eine sehr diverse und vor allen Dingen extrem anpassungsfähige Gruppe von Lebewesen, die es nicht nur durch ihre Flugfähigkeit natürlich an viele verschiedene Ecken und Winkel dieser Erde geschafft haben, sondern auch durch ihre enorme Anpassungsfähigkeit. Und eine dieser Anpassungsfähigkeiten wurde vor nicht allzu langer Zeit auch am Max-Planck-Institut für biologische Intelligenz entdeckt. Und zwar liegt sie darin, dass Vögel ganz besonders saure Nahrungsmittel zu sich nehmen können. Säugetiere tun das eigentlich nicht. Säugetiere verfügen über bestimmte Geschmacksrezeptoren, die besonders saure Nahrungsmittel oder besonders saure Früchte beispielsweise als ungenießbar deklarieren. Bei Vögeln ist es so, dass sich der Rezeptor, der heißt glaube ich OTOP1, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass dieser Rezeptor, wenn er durch besonders saure Früchte angeregt wird, einfach abschaltet. Das heißt, je saurer die Nahrung ist, desto weniger kann er eigentlich die Säure detektieren. Und so erscheinen besonders saure Früchte für diese Vögel, die vor allen Dingen zur Gruppe der Singvögel, eine der größten Gruppen an Vögeln, überhaupt gehören, eben diese sauren Früchte als Nahrung nutzen können und damit eine weitere Nahrungsnische eben erobern konnten. Interessanterweise hat sich diese Fähigkeit gemeinsam mit dem Empfinden für süß entwickelt, das heißt der Geschmack oder der Rezeptor für süße Nahrungsmittel hat sich gleichzeitig entwickelt, sodass zwei neue Nahrungsspektren erobert werden konnten, nämlich einmal zum Beispiel süßer Nektar oder besonders süße Früchte, die dann auch durch ihren hohen Zuckergehalt besonders energiereich sind und eben diese säurehaltigen Nahrungsmittel, die von anderen Lebewesengruppen nicht genutzt werden können. Und so hat sich da evolutionär ein ganz neues Feld aufgetan und eben eine neue Nische, die von Vögeln besiedelt werden konnte. Und weil Vögel eben so besonders anpassungsfähig sind und besonders dazu neigen, eben so enge Nischen zu besiedeln, sind sie leider auf diesen abgeschotteten Inseln auch immer diejenigen, die als erstes verschwinden, wenn Konkurrenz auftaucht, die entweder den Fakt ausnutzt, dass es keine oder kaum Anpassung an Räuber gegeben hat oder eben Konkurrenz durch andere Arten, die ihnen dann den Lebensraum streitig machen. Man sagt ja auch, sauer macht lustig. Ich hoffe, wir haben sie unterhalten. Auch wenn sie nicht immer gelacht haben.
Darauf eine saure Zitrone.
Was?
Nee, heiße Zitrone.
Ach, so eine heiße. Ja, eine heiße Zitrone ist natürlich jetzt für den Herbst was Gutes. Das hilft auch gegen kalte Finger, wenn man morgens das Auto kratzen musste. Von jetzt an wird es mit jedem neuen Podcast kälter, bis wir den Winter dann irgendwann überstanden haben. Jetzt hoffe ich aber, dass sie sich auf das neue Heft freuen. Nur noch 7-mal schlafen, wenn Sie diesen Podcast am Erscheinungstag hören. Und dann freuen wir uns auf Ihr Feedback, auf Ihre Anregungen, auf Ihre Ideen. Was möchten Sie in unserem Podcast gerne mal hören? Was möchten Sie in unserem Heft gerne mal lesen? Schreiben Sie uns. Die E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes. Und jetzt schnappen Sie sich Ihr Fernglas, gehen raus und genießen den Herbst. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Das waren die Vögel-News. Weitere Informationen zu den angesprochenen Themen und darüber hinaus finden Sie in unserem Printmagazin, bestellbar unter www.vögel-magazin.de. Wir haben tolle Kennenlernangebote wie ein kostenloses Probeheft oder ein Testabonnement. Schauen Sie gerne mal vorbei, es lohnt sich. Was sich für Sie hoffentlich auch gelohnt hat, ist dieser Podcast hier. Wir würden uns über eine positive Rückmeldung dazu freuen. Das hilft uns und steigert dazu noch die Reichweite. Vielen Dank. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin!